Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Großen Koalition bahnt sich neben der Zuwanderungsdebatte eine weitere Kontroverse an. Bundesjustizminister Maas will die umstrittene Vorratsdatenspeicherung vorerst nicht einführen und hat damit die Union auf den Plan gerufen. Zur Begründung führt SPD-Politiker Maas an, er wolle erst ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs abwarten. Die Richter prüfen derzeit, ob eine entsprechende EU-Richtlinie die Rechte der Bürger verletzt.
Noch ist er ein Neuling auf der Berliner Bühne, doch mit seiner heutigen Ankündigung dürfte Heiko Maas gleich einen handfesten Koalitionskrach auslösen.
Wir werden das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung vorerst auf Eis legen, und zwar bis der Europäische Gerichtshof eine endgültige Entscheidung getroffen hat im Klageverfahren gegen die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. Am 13. Dezember hat der Generalanwalt beim EuGH beantragt, die Richtlinie für unzulässig zu erklären.
Damit sei eine neue Situation entstanden, die im Koalitionsvertrag noch nicht berücksichtigt sei, argumentiert Maas. Dort heißt es nämlich unmissverständlich: Wir werden die EU-Richtlinie über den Abruf und die Nutzung von Telekommunikationsverbindungsdaten umsetzen. Im CDU-geführten Innenministerium will man den Vorschuss des Justizministers nicht kommentieren. Die Union besteht aber auf einem Gesetzentwurf, und zwar sofort.
Wir haben in den Koalitionsverhandlungen darüber ausführlich gesprochen und sind zum Ergebnis gekommen, dass wir die europäische Richtlinie umsetzen. Und zwar so, wie sie es vorschreibt. Für 6 Monate sollen die Daten gespeichert werden bei den Providern.
Der neue Justizminister setzt darauf, dass der Europäische Gerichtshof die Vorratsdatenspeicherung ohnehin kippen wird. Die Union fürchtet dagegen, dass auf Deutschland hohe Strafzahlungen zukommen könnten, wenn es sich weiter weigert, die Richtlinie aus Brüssel umzusetzen. Bemerkenswert für den Umgang unter den neuen Koalitionspartnern ist allerdings, dass dieser Streit nicht am Kabinettstisch, sondern über die Medien ausgetragen wird.
Mehr zum Thema Vorratsdatenspeicherung finden Sie auf tagesschau.de. So auch das Statement eines Gutachters am Europäischen Gerichtshof. Die Pläne für eine Pkw-Maut werden offenbar konkreter. Verkehrsminister Dobrindt will nach einem Bericht des Spiegel Vignetten einführen, die auch für kürzere Zeiträume als 1 Jahr gelten. Außerdem solle es für schadstoffarme Kleinwagen einen Mautrabatt geben. Die CSU, der Dobrindt angehört, will über die Maut Ausländer an Verkehrsinvestitionen beteiligen. Inländer sollen über eine reduzierte Kfz-Steuer von den Kosten der Vignette entlastet werden. Bundesgesundheitsminister Gröhe will mehr Mediziner dafür gewinnen, auf dem Land zu arbeiten. Gröhe überlegt deshalb, ein System von Anreizen zu schaffen, wie er der Bild am Sonntag sagte. So könnten die Abiturienten, die später eine Praxis im ländlichen Raum übernehmen wollten, einen Notenbonus erhalten. In einigen Bundesländern werde das bereits erfolgreich praktiziert.
Den Schreibkram erledigt er sonntags, denn Gerhard Müller ist ein gefragter Mann. Der Allgemeinmediziner praktiziert im fränkischen Obbach, wo Ärzte Mangelware sind. Und wer will schon hierher ziehen aufs platte Land, sagt er.
Viele herum schließen einfach ihre Praxen ab. Ohne Nachfolger.
Um das zu ändern, kündigt der neue Gesundheitsminister Hermann Gröhe heute via Bild am Sonntag an, dass er mehr Ärzte aufs Land locken will. Ich will auch mit den Wissenschaftsministern der Länder darüber sprechen, dass jungen Leuten, die sich verpflichten, eine Praxis im ländlichen Raum zu übernehmen, der Zugang zum Studium erleichtert wird. Dies könnte auch für diejenigen gelten, die ein freiwilliges soziales Jahr zum Beispiel im Rettungsdienst geleistet haben. Doch ein Notenbonus für Studenten, bemängelt die Bundesärztekammer, löst nicht die Probleme von heute.
Man muss wissen, das dauert lange. 6 Jahre Studium, 6 Jahre Spezialistenausbildung, also frühestens in 15 Jahren kommen diese Landärzte aufs Land.
Bis dort haben sie auf dem Land keine Versorgung mehr, definitiv nicht mehr.
Mit einem ganz anderen Vorschlag als der neue Minister warten die Grünen auf, um den Landarztmangel wenigstens langfristig zu lindern.
Man muss vor allen Dingen Landeskinder den Zugang zu auch Landesuniversitäten ermöglichen, weil da die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass sie auch in Kenntnis ihrer Region sich dann für die hausärztliche Versorgung bereit erklären.
Gerhard Müller ist 62, er sucht jetzt dringend einen Nachfolger. Wenn er niemanden findet, muss er seine Praxis wie so viele andere Landärzte auch dicht machen.
In Bangladesch ist die Parlamentswahl heute von Gewalt überschattet worden. Mindestens 18 Menschen wurden bei Ausschreitungen getötet. Zahlreiche Wahllokale gingen in Flammen auf. Damit spitzt sich der Machtkampf in dem südasiatischen Staat weiter zu. Bangladesch zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Es ist nicht einmal halb so groß wie Deutschland, hat aber fast doppelt so viele Einwohner.
Bangladesch liegt im Süden Asiens. Nach der Kolonialzeit war es zunächst als Ostpakistan bekannt, weil es zum weit entfernten, aber ebenso muslimisch geprägten Pakistan gehörte. Bangladesch grenzt an Myanmar, Indien und den Golf von Bengalen. Das tiefgelegene Schwemmland ist geprägt vom Delta mehrerer großer Flüsse. Die Hauptstadt ist Dakar. Die heutige Volksrepublik Bangladesch ging 1971 aus einem blutigen Bürgerkrieg hervor. Das Ergebnis war die Abspaltung von Pakistan. Die Familie des Staatsgründers Rahman stellt auch heute die Ministerpräsidentin, denn selbst nach der ersten demokratischen Wahl 1991 teilten immer nur zwei verfeindete Familienclans die Macht unter sich auf. Bangladesch ist eines der am dichtesten besiedelten Länder der Welt. 155 Millionen Einwohner drängen sich auf einer Fläche etwa halb so groß wie Deutschland. Besondere Probleme schafft das bei den immer wiederkehrenden Flutkatastrophen. Weil große Teile Bangladeschs nur wenige Meter über dem Meeresspiegel liegen, macht jede große Flut viele Millionen Menschen obdachlos. Zuletzt sorgte der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes für Schlagzeilen. Textilfabriken brannten, ein Hauseinsturz bei Dakar begrub mehr als 1000 Näherinnen. Produziert wird für westliche Modekonzerne unter schwierigen Arbeitsbedingungen und für wenig Geld. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in Bangladesch liegt bei knapp 620 Euro im Jahr.
In dem Krisenland stand die regierende Awami-Liga wegen eines Boykotts der Opposition von vornherein als Wahlsieger fest. Nur 44 von fast 92 Millionen Stimmberechtigten waren überhaupt zur Abstimmung aufgerufen. Die Europäische Union, die USA und das britische Commonwealth verzichteten deshalb darauf, Beobachter zu entsenden.
Heute ist Wahltag, aber kaum einer kommt. Warum auch? Denn es gibt kaum etwas zu entscheiden. Hier in diesem Wahllokal in der Hauptstadt Dakar stehen drei Namen auf dem Stimmzettel. Ein Politiker der Regierungspartei und zwei unabhängige Kandidaten. Große Alternativen gibt es nicht. Wir sind Bürger des Landes. Wir wohnen nicht weit entfernt vom Wahllokal. Deswegen sind wir hier und geben die Stimme ab. Die Gewalt im Land finde ich nicht gut. Ich möchte in Frieden leben, friedlich regiert werden. Die Angst vor Gewalt ist heute immer dabei. Allein seit der Wahltermin bekannt ist, wurden bei politischen Krawallen mehr als 100 Menschen getötet, andere wurden verhaftet. Die Opposition hat zum Streik aufgerufen, sie hat die Macht, das durchzusetzen. Dakar wirkt wie gelähmt, ungewöhnlich leer. Wer kann, bleibt auch sicherheitshalber lieber zu Hause. Das Ergebnis stand schon vorher fest, Premierministerin Hasina bleibt im Amt, denn die meisten anderen Parteien traten gar nicht an aus Protest. Sie befürchteten, die Wahl könnte manipuliert werden. Bangladesch kennt viele Krisen. Die tausenden Näherinnen haben ganz andere Sorgen, als wählen zu gehen. Klimawandel und Umweltprobleme treffen Bangladesch hart. Trotzdem zieht die Regierungspartei eine positive Bilanz. Ich bin nicht bereit zu sagen, das Glas ist halb leer. Dafür habe ich zu viel durchgemacht. Es ist halb voll. Ja, im Moment scheint es so, dass wir große Probleme haben. Aber die Menschen in Bangladesch werden das überwinden, weil sie wissen, dass sie selbst wichtiger sind als alle Parteien im Land. Die größte Krise ist die der Demokratie. Die beiden großen Parteien werden von Familienclans geführt, die sich misstrauen und bekriegen. Seit fast einem Monat ist die Zentrale der größten Oppositionspartei abgeriegelt und die Chefin unter Hausarrest. Wenn die Wahlen so abgehalten werden und wir das der Regierung durchgehen lassen, wir ihnen das Land in die Hände geben, dann wird das ein schwerer Schlag für die Demokratie sein. Die Wahlurnen blieben heute so gut wie leer. In mehr als 150 Wahlkreisen fiel die Wahl sogar aus, weil es noch nicht einmal einen Gegenkandidaten gab. Was bringt eine Wahl, wenn das Ergebnis schon feststeht? Nichts, und das wissen auch die meisten. Die Menschen zeigen wenig Interesse und internationale Wahlbeobachter sind gar nicht erst angereist. Aber auch die Parteien, die Politiker in Bangladesch wissen, dass sie irgendwann wieder miteinander reden müssen, weil sonst ist die Demokratie im Land in Gefahr.
Die Friedensgespräche für den Südsudan kommen nicht voran. Auch am dritten Tag des Treffens in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba setzten sich die Vertreter der beiden Konfliktparteien nicht an einen Tisch. Bisher haben sie nur über Vermittler indirekt miteinander gesprochen. Erneut lieferten sich heute Armee und Rebellen im Südsudan Gefechte. Bei den Kämpfen sollen nach Schätzungen der UN seit Mitte Dezember mehr als 1000 Menschen getötet worden sein.
In Tel Aviv haben etwa 30.000 afrikanische Flüchtlinge für ihre Anerkennung als Asylbewerber demonstriert. Das israelische Parlament hat im Dezember ein Gesetz verabschiedet, das die zwangsweise Unterbringung von illegalen Einwanderern bis zu einem Jahr ohne Gerichtsverfahren erlaubt. So richtet sich der Protest auch gegen die Einweisung vieler Flüchtlinge in eine neue Anlage an der Grenze zu Ägypten. In Israel leben etwa 60.000 illegale Einwanderer.
Fußballlegende Eusebio ist tot. Der Portugiese starb im Alter von 71 Jahren in Lissabon. Eusebio führte die portugiesische Nationalelf bei der Weltmeisterschaft 1966 in England auf den dritten Platz. Er war damals mit 9 Treffern Torschützenkönig. Portugal ordnete heute Staatstrauer an für den Fußballer, der für seinen einzigartigen Spielstil bekannt war.
Der schwarze Panther war sein Spitzname, weil er sich mit der Geschmeidigkeit einer Raubkatze bewegte. Portugals Fußballidol der 60er Jahre, Eusebio da Silva Ferreira. Benfica Lissabon, der Club, für den er 15 Jahre lang spielte, hat ihm sogar ein Denkmal errichtet. Und kaum war die Todesnachricht bekannt, legten die ersten Fans Schals und Blumen nieder für ihren Helden. Ganz Portugal ist niedergeschlagen. Es erfüllt uns mit großer Trauer, dass eines der nationalen Symbole unseres Landes von uns gegangen ist. Eusebio stammte aus ärmsten Verhältnissen. Geboren 1942 in Mosambik als 4. von 9 Kindern, ein Jahrhunderttalent schon in der Heimat. Mit 18 von den Portugiesen nach Europa gelockt, einer der torgefährlichsten Stürmer aller Zeiten. 1965 Europas Fußballer des Jahres, 66 bei der WM in Wembley Torschützenkönig. Er schoss Portugal fast im Alleingang auf den dritten Platz. Zusammen mit einem anderen Wunderstürmer, Gerd Müller, wurde er 2010 für seine Lebensleistung geehrt. Doch in den letzten Jahren machte Eusebio seine schlechte Gesundheit Probleme. Jetzt erlag er einem Herzstillstand. Portugal hat eine 3-tägige Staatstrauer angeordnet.
Neben den deutschen Rodlern bewegten sich heute auch die deutschen Bobpiloten auf der Erfolgsspur. Beim Heimweltcup in Winterberg konnten sie mit einem Dreifacherfolg glänzen.
Nach seinem Sieg gestern im großen Schlitten war Maximilian Arndt auch heute nicht zu schlagen. Mit seinen Anschiebern Hübenbecker, Rödiger und Putze fuhr der Weltmeister in beiden Durchgängen fast ohne Fehler in der schnellsten Zeit. Mit 23 Hundertstelsekunden Vorsprung verwies der Oberhofer seinen Teamkollegen Francesco Friedrich auf den 2. Platz. Auch der Pirnaer konnte in beiden Läufen überzeugen. Thomas Florschütz kämpfte sich im 2. Durchgang noch von Platz 4 auf den 3. Rang vor. Auch Sandra Kyriazis hatte Grund zum Jubeln. Die gebürtige Dresdnerin bescherte den deutschen Frauen den ersten Sieg der Saison. Mit nur einer Hundertstelsekunde verwies Kyriazis Elana Meyers aus den USA auf den 2. Platz. Dritte wurde die Erfurterin Anja Schneider-Heinze.
Felix Loch hat in seinem Wohnzimmer die Weltelite überdeutlich hinter sich gelassen und das Rennen am Königssee gewonnen. Der Weltmeister und Olympiasieger hatte im ersten Lauf mit Bahnrekord vorgelegt. Bei Dauerregen distanzierte Felix Loch dann im 2. Durchgang die Konkurrenten um fast eine ganze Sekunde. Eine Ausnahmeleistung bei diesem Weltcuprennen. Loch und der heute 6. platzierte David Möller haben das Olympiaticket sicher. An die langen Haaren wird die beiden voraussichtlich als 8. am Königssee begleiten. Das Podium hier lautet Loch vor dem Italiener Zögler und dem Überraschungsdritten Grégory Karidzet aus der Schweiz.
Beim Weltcup der nordischen Kombinierer im russischen Tschaikowski belegte der Sachse Björn Kircheisen wie schon am gestrigen Tag Platz 2. Aufgrund böiger Winde war am Vormittag kein Springen von der großen Schanze möglich. So zählte der Qualifikationssprung vom Freitag als Ausgangswert für den 10-Kilometer-Lauf. Der Österreicher Wilhelm de Niffel ging als Sprungbester auf die Strecke und gab die Führung nicht wieder her. Kircheisen lief von Platz 12 nach vorn und sicherte sich im Zielsprint Rang 2 vor dem Tschechen Miroslav Dvořák.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 6. Januar.
Im Seegebiet vor Schottland liegt ein umfangreiches Orkantief, das sich unter Einbeziehung sehr kalter Luft aus Kanada entwickelt hat. Zu uns lenkt es ungewöhnlich milde Luft und immer wieder auch Regenwolken. In der Nacht ist es zunächst meist trocken und zum Teil aufgelockert oder klar. Im Süden bildet sich örtlich Nebel. Später verdichten sich im Westen und Nordwesten die Wolken und es kommt Regen auf. Am Tag breiten sich die Regenwolken weiter nach Osten aus. Im Süden und Südosten bleibt es dagegen meist trocken und zum Teil auch freundlich. Im Süden weht der Wind schwach, sonst mäßig bis frisch. Im Nordwesten gibt es stürmische Böen, an der Nordsee und auf den Bergen auch Sturmböen. In der Nacht im äußersten Westen 6 Grad, in der Südosthälfte Tiefstwerte von 0 bis minus 6 Grad. Morgen werden zwischen 4 Grad bei Nebel an der Donau und örtlich 14 Grad am Rhein erreicht. Die nächsten Tage bleibt es sehr mild, mit teils dichten Wolken, teils freundlichen Abschnitten. Am Dienstag fällt kaum, Mittwoch und Donnerstag gebietsweise Regen. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Dabei ist es an allen drei Tagen im Nordwesten recht windig.
Um 21.45 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Umstrittene EU-Richtlinie, warum der Justizminister die Vorratsdatenspeicherung auf Eis legt. Und Stiller Held, die Geschichte des Judenretters Otto Weidt als Film. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.